Willkommen bei Crime and Context. Ich bin Jonas und heute ist wieder Mara dabei. Schön, dass du da bist.
Danke, Jonas. Ich bin gespannt, was heute auf dem Tisch liegt.
Wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Themen. Einmal eine aktuelle Warnung von Interpol zu Cyberbedrohungen, die gerade im asiatisch-pazifischen Raum stark zunehmen. Und dann ein Gerichtsverfahren in Deutschland, das viele Menschen beschäftigt. Der Tod von Ibrahima Bari nach einem Polizeieinsatz in Mülheim. Fangen wir mit Interpol an.
Interpol warnt ja nicht zum ersten Mal vor solchen Entwicklungen. Was ist diesmal konkret neu?
Das Besondere an dieser Warnung ist der Fokus auf künstliche Intelligenz. Interpol stellt fest, dass Cyberkriminelle im asiatisch-pazifischen Raum zunehmend KI-Technologien einsetzen, um ihre Angriffe gezielter, glaubwürdiger und schwerer erkennbar zu machen. Das betrifft klassische Methoden wie Phishing und Ransomware, aber eben in einer neuen Qualität.
Was bedeutet das konkret? KI-gestütztes Phishing klingt erstmal abstrakt.
Gut, dass du das fragst. Klassisches Phishing kennen viele. Eine E-Mail, die aussieht wie eine Nachricht von der Bank oder einem Paketdienst, mit einem Link, der zu einer gefälschten Seite führt. Das Problem war früher oft die Qualität. Schlechtes Deutsch, merkwürdige Formulierungen, offensichtliche Fehler. Das hat viele gewarnt. KI ändert das grundlegend.
Weil die Texte jetzt fehlerlos klingen.
Genau. KI-generierte Phishing-Mails sind sprachlich kaum noch von echten Nachrichten zu unterscheiden. Sie können personalisiert sein, auf den Namen der Zielperson eingehen, auf echte Unternehmensnamen, echte Abteilungen. Das macht sie deutlich gefährlicher. Und das betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen und Behörden.
Und Ransomware? Das ist ja ein anderes Angriffsmuster.
Richtig. Bei Ransomware geht es darum, dass Angreifer in ein System eindringen, Daten verschlüsseln und dann Lösegeld verlangen, um die Daten wieder freizugeben. Auch hier hilft KI den Tätern, weil sie damit Schwachstellen in Systemen schneller finden, Angriffe besser automatisieren und ihre Schadsoftware so anpassen können, dass Sicherheitsprogramme sie nicht sofort erkennen.
Also eine Art Rüstungswettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern.
Das trifft es gut. Und Interpol betont, dass dieser Wettlauf gerade im asiatisch-pazifischen Raum besonders intensiv wird. Die Region ist wirtschaftlich stark gewachsen. Es gibt viele mittelständische Unternehmen mit teils veralteter IT-Infrastruktur und gleichzeitig ist die organisierte Cyberkriminalität dort gut vernetzt.
Warum warnt Interpol explizit für diese Region? Ist das Problem dort größer als anderswo?
Nicht unbedingt größer, aber anders gelagert. In Teilen Südostasiens gibt es zum Beispiel sogenannte Scam-Zentren, also organisierte Einrichtungen, in denen Menschen teils unter Zwang für Betrugsnetzwerke arbeiten müssen. Das ist ein eigenes Phänomen, das Interpol schon länger beobachtet. Die KI-Warnung passt in diesen größeren Kontext. Die Täterstrukturen sind professionell, gut finanziert und technologisch zunehmend auf dem neuesten Stand.
Das klingt nach einer sehr organisierten Industrie, nicht nach einzelnen Hackern im Keller.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das Bild des einsamen Hackers ist schon lange überholt. Was Interpol beschreibt, sind arbeitsteilige kriminelle Organisationen mit Spezialisten für Technik, für Täuschung, für Geldwäsche. Und was die KI-Komponente betrifft, sie senkt die Einstiegshürde. Wer früher technisches Wissen brauchte, um überzeugend zu täuschen, kann heute auf fertige KI-Tools zurückgreifen.
Was können Unternehmen oder auch Einzelpersonen konkret tun?
Interpol empfiehlt Unternehmen und Behörden, ihre Sicherheitsmaßnahmen anzupassen. Das klingt allgemein, bedeutet aber konkret: Mitarbeitende schulen, damit sie Phishing-Versuche erkennen. Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen. Systeme regelmäßig aktualisieren. Und für den Fall eines Ransomware-Angriffs Backups, die offline gespeichert sind und nicht mit dem Hauptnetzwerk verbunden sind. Für Privatpersonen gilt Ähnliches. skeptisch bleiben bei unerwarteten Nachrichten, Links nicht blind anklicken und bei Zweifeln lieber direkt beim Absender nachfragen.
Also im Grunde, Vertrauen hinterfragen, bevor man handelt.
Genau das. Und das ist eigentlich das Kernprinzip bei fast allen Betrugsmaschen. Täuschung funktioniert, weil sie an Vertrauen appelliert. Wer kurz innehält und fragt, ob eine Nachricht wirklich plausibel ist, hat schon einen großen Schritt getan.
Gut, dann zum zweiten Thema, das ist ein sehr anderes.
Ja, es ist ein Fall, der viele Menschen in Deutschland bewegt und der grundlegende Fragen über staatliche Gewalt, Kontrolle und Verantwortung aufwirft. Im Zentrum steht der Tod von Ibrahima Barry. Er war ein guineischer Geflüchteter, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Mülheim lebte. Im Jahr 2023 kam es dort zu einem Polizeieinsatz. Barry hatte randaliert, die Polizei wurde gerufen. Kurz danach, im Rettungswagen, blieb sein Puls aus. Er starb.
Was ist während des Einsatzes passiert?
Das ist genau die Frage, die jetzt vor Gericht verhandelt wird. 9 Polizeibeamte müssen sich verantworten. Nach dem, was bisher bekannt ist, war Barry gefesselt, als sein Kreislauf versagte. Die genauen Umstände, wie er fixiert wurde, wie lange, in welcher Position, das sind Kernfragen des Verfahrens. Ich möchte hier betonen, es handelt sich um Vorwürfe. Das Gericht wird die Fakten klären.
Warum hat der Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen?
Zum einen, weil der Tod eines Menschen in Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz immer eine besondere gesellschaftliche Bedeutung hat. Zum anderen, weil der Fall in einen breiteren Kontext fällt. Es gibt in Deutschland und international eine intensive Debatte über den Umgang von Polizei mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, mit Menschen aus marginalisierten Gruppen und über die Frage, wie Fixierungen und Fesselungen in solchen Situationen angewendet werden dürfen.
Es gab ja auch Proteste, soweit ich weiß.
Ja, im Januar 2024 gab es Proteste. Aktivistinnen und Aktivisten haben den Fall öffentlich gemacht und als möglichen Fall von Polizeigewalt eingestuft. Das ist eine Einordnung, die ich hier klar als politische Bewertung benennen möchte, nicht als gerichtlich festgestellte Tatsache. Genau das ist die Aufgabe des Verfahrens: zu klären, was tatsächlich passiert ist und ob strafrechtlich relevantes Verhalten vorlag.
9 Beamte vor Gericht. Das ist keine kleine Zahl.
Das stimmt. Und es zeigt, dass die Staatsanwaltschaft offenbar zu dem Schluss gekommen ist, dass es ausreichend Anhaltspunkte gibt, um ein Verfahren zu eröffnen. Was konkret jedem einzelnen Beamten vorgeworfen wird, das wird im Prozess herausgearbeitet. Manche Vorwürfe können sich auf aktives Handeln beziehen, andere möglicherweise auf unterlassene Hilfeleistung oder fehlende Fürsorge.
Was sagt der Fall über das System aus? Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens?
Das ist eine wichtige Frage. Fälle wie dieser zeigen, dass Polizeieinsätze in Extremsituationen, also wenn jemand randaliert, möglicherweise psychisch erkrankt ist, sich nicht kooperativ verhält, extrem komplex sind. Es gibt Handlungsdruck, oft wenig Zeit, manchmal unklare Informationen über den Zustand der Person. Gleichzeitig trägt die Polizei eine besondere Verantwortung, weil sie staatliche Gewalt ausübt. Diese Spannung ist real.
Und wenn jemand stirbt, muss das aufgeklärt werden. Das ist eigentlich der Grundsatz.
Genau. Und das ist auch das, was der Rechtsstaat in solchen Fällen leisten muss: eine unabhängige, transparente Aufklärung. Ob das hier gelingt, werden wir sehen. Es gibt Fälle, in denen solche Verfahren zu Verurteilungen geführt haben, es gibt Fälle, in denen sie mit Freisprüchen endeten und es gibt Fälle, in denen das Ergebnis unbefriedigend bleibt für alle Seiten.
Was macht solche Fälle für Hörerinnen und Hörer relevant, die selbst keine direkte Berührung damit haben?
Ich glaube, es geht um eine grundlegende Frage, die jeden betrifft. Wie kontrollieren wir staatliche Macht? Polizei hat das Recht, Gewalt anzuwenden, wenn es nötig ist. Das ist notwendig in einem Rechtsstaat. Aber dieses Recht hat Grenzen, und wenn diese Grenzen überschritten werden, braucht es Mechanismen, die das sichtbar machen und zur Verantwortung ziehen. Ein Gerichtsverfahren ist einer dieser Mechanismen.
Und die Öffentlichkeit, also auch ein Podcast wie dieser, ist ein anderer.
Ja, das sehe ich so. Nicht um zu urteilen, bevor das Gericht geurteilt hat, aber um den Fall sichtbar zu halten, die Fragen zu benennen und den Kontext herzustellen. Ibrahima Berri war ein Mensch, der in einer Unterkunft lebte, in einer Ausnahmesituation war und der gestorben ist. Das verdient Aufmerksamkeit und Sorgfalt.
Und Respekt gegenüber den Angehörigen.
Unbedingt. Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Was nehmen wir heute mit? Zwei sehr unterschiedliche Themen, aber ein gemeinsamer Faden: Vertrauen und Kontrolle. Bei den KI-gestützten Cyberangriffen geht es darum, dass Täter Vertrauen missbrauchen und dass wir als Gesellschaft und als Einzelpersonen lernen müssen, kritischer zu prüfen, wem und was wir vertrauen. Beim Fall Ibrahima Berri geht es um das Vertrauen in staatliche Institutionen und um die Frage, ob Kontrolle über staatliche Macht funktioniert. Das Verfahren ist der Versuch einer Antwort.
Beide Themen zeigen: Wachsamkeit ist keine Paranoia, sie ist notwendig.
Das ist ein guter Schlusssatz. Danke, Mara, und danke an alle, die heute zugehört haben. Wenn ihr den Podcast weiterempfehlen möchtet, freuen wir uns sehr darüber. Bis zum nächsten Mal bei Crime und Kontext.
Bis dann. Bleibt neugierig und kritisch.